Credo, der Glaube der Kirche.
Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon zur Sendung Credo heute Abend, Donnerstag, 30. November 2006. Wir setzen eine Reihe fort heute thematisch, und zwar über die charismatische Erneuerungsbewegung. In der letzten Sendung ging es um die Geschichte der charismatischen Erneuerungsbewegung. Wie ging das Ganze los? Wie ist das Ganze entstanden? Wie waren die ersten Entwicklungen? Und besonders ist ja der Impuls erst dann Mitte des 20. Jahrhunderts losgegangen. Es hat lange Zeit gedauert, bis das auch von obersten Kreisen der Kirchenleitung her auch als wirklich fruchtbare Sache und als neuer Impuls gesehen worden ist. Aber ganz zu Beginn hat auch schon ein Papst das auch weitergeleitet, und es gab am Anfang, aber das war schon am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, da hat es noch nicht so gefunkt. Aber es geht jetzt darum, um die Unterscheidung, ja, was gibt es für Besonderheiten in den unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Kulturen, Traditionen. Und die konkrete Frage des Themas heute lautet ja, warum tut sich die charismatische Erneuerung in Deutschland so schwer? Das gilt natürlich auch für Österreich, hier ist es nicht viel anders, oder vielleicht auch in der Schweiz, also in den deutschsprechenden Ländern, tut sich die charismatische Erneuerung etwas schwerer als etwa in den romanischen Ländern. Aber davon jetzt gleich mehr. Und zur Sendung begrüße ich nun in Königsdorf bei München Dr. Hans-Martin Lochner. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Löschberger.
Dr. Hans-Martin Lochner arbeitet mit am Aufbau der charismatischen Erneuerung im Raum München und darüber hinaus. Er ist ja seit 1992 im Ruhestand. Er wurde erst 1987 zum Priester geweiht. Er war früher verheiratet, hat 6 Kinder und bereits 13 Enkelkinder. Es war eine Gnade, die ihm widerfahren ist. Und eigentlich kam der innere Impuls ja mit der charismatischen Erneuerung. Und deshalb fühlt er sich diesem Aufbau und dieser Erneuerung durch den Heiligen Geist besonders verpflichtet. Nun aber zum Thema heute, warum tut sich die charismatische Erneuerung in Deutschland so schwer? Sehen Sie das in der Praxis heute immer noch? Sie werden ja einige Sachen aus der Historie zitieren, was geschichtliche Verknüpfungen vielleicht bedingen mag, dass die charismatische Erneuerung sich ein bisschen schwer tut in Deutschland. Aber was erfahren Sie heute, wenn Impulsseminare gehalten werden oder eben in Pfarren charismatische Erneuerungsbewegung vorgestellt wird? Was mag heute ganz konkret der Grund sein, warum Menschen so wenig Interesse zeigen?
Ja, also da wäre ja das ganze Thema im Grunde genommen hat damit zu tun heute, der ganze Abend. Also wir erfahren auch heute noch weithin eine gewisse Skepsis bis fast Ablehnung. Ach was, sowas brauchen wir nicht. Und irgendwo sieht man uns so irgendwie als ganz komische Leute an. Hat sich auch zum Beispiel in unserer Diözese gezeigt, das wiederholt, wenn Leute angefragt haben im Ordinariat, was ist denn da los mit dieser charismatischen Erneuerung, dass es hieß, ja, wir verbinden sie mit dem Sektenbeauftragten. Das hat sich dann zwar später mal geändert, aber wie gesagt, wir werden irgendwie immer noch so ein bisschen in diese Schublade getan. Und im Gegensatz eben zu dem, was etwa von Rom kommt, dass der Papst jetzt bei dieser Ansprache an die deutschen Bischöfe wieder so sehr betont hat, sie möchten doch auf diese geistlichen Bewegungen mehr zugehen. Voll Liebe, hat er gesagt, sollen sie auf sie zugehen. Und er hat ja auch angemahnt zweimal sehr deutlich, dass die deutsche Kirche viel missionarischer werden müsste. Aber offensichtlich weiß man bei uns immer noch nichts damit anzufangen und vor allem nicht zu erkennen den Zusammenhang, dass es ohne den Heiligen Geist keine Neuevangelisation gibt. Und deswegen kommt dann nichts in Gang, und weil man eben auch das Interesse daran nicht hat, verpuffen irgendwo diese Worte, die von Rom kommen.
Natürlich haben wir im Anschluss an das Referat, an den Vortrag von Dr. Hans-Martin Lochner, dann Gelegenheit, noch ins Gespräch zu kommen. Zunächst aber eine Vertiefung zur Themenfrage, warum tut sich die charismatische Erneuerung in Deutschland so schwer? Wir beginnen eben mit den historischen Fakten.
Ja, sie tut sich schwer im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Man rechnet heute mit ungefähr 100 Millionen Katholiken, die auf der ganzen Welt sich für die charismatische Erneuerung schon geöffnet haben. In Europa immerhin rechnet man mit 11 Millionen Menschen, die sich da geöffnet haben, während für Deutschland lauten die Zahlen ja etwa 11.000 bis 12.000 Menschen, und die Tendenz ist fast eher abnehmend als zunehmend. Und auch unter den Priestern, es gibt sehr wenig, und auch da ist fast eine abnehmende Tendenz, weil viele der Älteren, die schon sehr früh in die Erneuerung kamen, in Ruhestand gehen oder sehr alt inzwischen geworden sind. Und auch bei den Bischöfen ist also bisher relativ wenig Interesse zu spüren. Neuerdings ist es etwa bei Bischof Renz, der sich da zu engagieren scheint. Bischof Cordes, der ist aber in Rom, der da auch ein Freund ist. Aber wie gesagt, das ist alles verhältnismäßig zu dem, was sie im Ausland tut, sehr schwach. Wenn im Ausland große Veranstaltungen sind, dann sind zigtausende, die sich da treffen und die sich versammeln unter der charismatischen Erneuerung. Oder sehr, sehr viele Bischöfe, sehr viele Kardinäle. Ich habe selber den Kardinal Sühnen sehr früh erlebt, wie er am Altar stand im Gottesdienst und ganz wunderbar in Sprachen gesungen hat und so weiter. All diese Dinge, also einen deutschen Bischof, der in Sprachen gesungen hat, habe ich bisher noch nicht erlebt. Wie gesagt, da ist es also schon ein Problem, die deutsche Situation. Aber da muss man jetzt etwas noch Allgemeineres sagen. Es ist so, nach meiner Beobachtung, dass sich alle geistlichen Bewegungen in Deutschland sehr schwer tun. Das haben wir sehr früh, also schon vor der charismatischen Zeit, haben wir das gemerkt, wenn im Ausland etwas aufgebrochen ist, dass man sich in Deutschland also schwer getan hat, sich da zu öffnen. Und wir erfahren das auch von unseren ausländischen Referenten. Es kommen ja viele Leute, die in der ganzen Welt immer wieder große Veranstaltungen oft haben und die dann sich wundern und sagen, warum spüren wir bei euch so wenig Echo? Warum ist das alles so verhalten? Warum haben wir fast den Eindruck, wie wenn unsere Worte verschluckt werden? Die kommen irgendwie nicht an, ganz anders, wie wir es woanders gewöhnt sind. Und eine summarische Antwort könnte wohl sein, dass wir sagen können, es ist in Deutschland eine große Last der Vergangenheit, die da das Ganze blockiert. Wir wissen ja inzwischen aus der Erneuerung, auch aus dem persönlichen Leben, dass das, was in der Vergangenheit bei den Vorfahren passiert ist, auch für die jetzt Lebenden nicht ohne Bedeutung ist, bis hin, dass ja auch das Alte Testament weiß, dass die Sünden der Väter auch bis in die dritte und vierte Generation sich auswirken. In Deutschland hat das ganze Problem, ja, wenn man an einer Stelle mal beginnen will, schon mit der Reformation angefangen, die Kirchenspaltung, dass also hier die Einheit der Kirche zerrissen worden ist und von daher die Kirche also schon aus der Vergangenheit geschwächt war. Es gibt ganz selbstverständlich einen Kern wirklich gläubiger evangelischer Christen, die uns auch innerlich oft recht nahestehen. Aber sie sind, soweit ich es beobachten kann, ja doch eher eine Minderheit, während die große Mehrheit der evangelischen Christen, und ich komme ja selber aus der evangelischen Kirche, ich weiß da einiges drüber, die große Mehrheit hat sich als wenig widerstandsfähig gegenüber dem Zeitgeist gezeigt. Das habe ich schon im Dritten Reich erlebt, wo einer unserer Pfarrer daheim ein deutscher Christ war. Und diese deutschen Christen, die also sehr stark sich für Hitler engagiert hatten, die hat es ja in beachtlicher Zahl gegeben in der evangelischen Kirche. Und erst kürzlich habe ich eine Zahl gehört, also wenn sie wirklich stimmt, ich weiß es nicht, ich meine, ich hätte sie gelesen, da hieß es, dass etwa 80% der evangelischen Pfarrer im Dritten Reich Parteigenossen gewesen sein. Ob das wirklich stimmt, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber eine Offenheit in solche Richtung ist sicher stärker zumindest als in der katholischen Kirche gewesen. Und es hat sich ja dann auch in der DDR gezeigt, dass man dann sehr schnell wieder sich für den Sozialismus geöffnet hat, auch heute wieder für viele Dinge des Zeitgeistes. So zu unserem Schmerz muss man sagen, müssen wir leider beobachten, dass da in der evangelischen Kirche Dinge zulässig geworden sind, die wir als Katholiken ablehnen müssen. Etwa die ganze Abtreibungsfrage, da ziehen wir nicht an einem Strang. Oder was die Einsegnung von Homo-Ehen etwa betrifft. Etwas, was es leider Gottes in der evangelischen Kirche schon gibt. Oder auch kürzlich wieder diese Auseinandersetzung um die Stammzellen, wo Bischof Huber also durchblicken ließ, dass er eigentlich da keine Bedenken hat, wenn man also hier diese Forschung vorantreibt. Das heißt also Embryonen dafür verwendet, um Heilungsmöglichkeiten, neue Heilungsmöglichkeiten zu schaffen. Ich selbst habe das auch einmal erlebt, das ist schon ziemlich lange her, mindestens schon über 10 Jahre. Da war ich mal in einer Tagung zusammen mit evangelischen Pfarrersfrauen und wir kamen da zufällig auf das Thema Homosexualität zu sprechen. Und ich habe also mit Schrecken gemerkt, dass ich der Einzige war, der da also ein Problem gesehen hat, während der Gesprächsteilnehmer, wieso, ist doch ganz natürlich, sowas gibt es und das muss man akzeptieren und so. Also hier der Halt auch an der Heiligen Schrift, die ja doch was ganz anderes sagt, der war also da nicht zu spüren. Wer auch sonst an verschiedenen Stellen da dieses Ernstnehmen der Heiligen Schrift eben gerade im Evangelischen verwunderlicherweise nicht groß ist. Etwa wenn es heißt, mulier tatiat in ecclesiam, die Frau soll also nicht in der Kirche das Wort ergreifen und dann die evangelische Kirche doch wieder Pfarrerinnen hat. Oder worüber ich mich schon als Kind gewundert habe, dass bei uns in der evangelischen Kirche daheim immer wieder Leute, die geschieden waren, in der Kirche wieder geheiratet haben. Wobei ich ja aus der Heiligen Schrift wusste, dass Jesus die Scheidung und die Wiederverheiratung nicht erlaubt. Habe ich mich damals schon gewundert, wieso sowas möglich ist. Ja, also all diese Tendenzen haben auch in der Öffentlichkeit den Widerstand gegen alle diese Erscheinungen sehr abgeschwächt. Und auch viele Katholiken lassen sich von diesen Tendenzen heute berühren und sind natürlich immer zunächst für solche Themen, wie wir sie von der charismatischen Erneuerung anschneiden, auch wenig offen. Ein weiteres Problem in Deutschland ist, dass, wie ich gerade in den letzten Jahrzehnten sehr deutlich gemerkt habe, geistig führende Schichten in Deutschland sich sehr früh, sehr deutlich vom Christentum entfernt haben. Viele Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts haben als eine geistig in eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Gerade die, die auch wirklich bekannt und prominent gewesen sind. Ich habe das selber gemerkt, als ich wie ich in Ruhestand ging, mir diese Bibliothek der Klassiker zugelegt habe. Das sind über 50 Bände, wo also die ganze deutsche klassische Literatur wiedergegeben ist und wo ich dachte, ach, wenn ich ein bisschen Freizeit habe, dann kann ich da bestimmt schöne Dinge lesen. Ich bin erschrocken, dass fast alle Bücher aus einem glaubenslosen Hintergrund geschrieben sind. Ganz wenige, dass man merkt, da ist also wirklich noch etwas von Glauben vorhanden. Oder dann denken wir etwa an den Ludwig Feuerbach, der also behauptet hat, der Mensch macht sich seine Religionen selber, seine Gottesvorstellungen. Er projiziert seine Ideale in eine Gottesgestalt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und seine eigene Fantasie, die betet er dann gewissermaßen an. oder dann diese ganze aufgeklärte Theologie, die sehr früh etwa mit dem evangelischen Theologen David Friedrich Strauss einherging. Der hat damals schon die ganze historisch-kritische Theologie in vielen Thesen vorweggenommen. Oder dann denken wir an solche Leute wie Nietzsche, der ja einen gewaltigen geistlichen Einfluss bis ins zum Dritten Reich hin ausgeübt hat. Und wo ganze Generationen in der Vergangenheit von ihm beeinflusst waren. Und wieder eine andere Quelle, die also auch belastend für uns in Deutschland ist, erheblich belastend, nicht? Volk solche Leute wie Marx und Engels hervorgegangen sind, kommunistisches Manifest, dass sie durch diese Bewegung sehr früh die Arbeiter zunehmend von Gott weggeführt haben. Und dieser Prozess der Männerwelt von Gott weg hat dann vor allem im Ersten Weltkrieg sehr stark zugenommen. Im Trommelfeuer, damals Verdun und Somme und wie diese Schlachten hießen, da verzweifelten Menschen irgendwie an Gott und sagten, wenn es sowas gibt, dann kann es keinen Gott geben. Und auf diesem Hintergrund hat dann Hitler ja gerade unter diesen Frontkämpfern des Ersten Weltkrieges seine großen Erfolge erzielt, seine Wahlerfolge, mit denen er an die Macht gekommen ist. Und mit Hitler, ich habe ja diese Zeit selber noch recht bewusst erlebt, mit Hitler haben in Deutschland zum ersten Mal die Mächte der Finsternis tatsächlich bis in die Regierung hinein, bis in die obersten Spitzen hinein die Macht an sich gerissen. Also man kann hier sagen, hier hat wirklich der Satan seine Macht gezeigt in diesen furchtbaren Morden und so weiter, die da stattgefunden haben. Und der Zweite Weltkrieg überhaupt war ein großer Triumph Satans, dass es ihm gelungen ist, diese europäischen Völker dermaßen gegeneinander aufzubringen, dass sie sich in unglaublicher Weise zerfleischt haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg setzt ja eine weitere verhängnisvolle Entwicklung ein. Zunächst mal, dass sich zunehmend die Frauen der Kirche entfremden. Die Mütter, die früher immer noch mit den Kindern gebetet haben und sie zum Glauben geführt haben. Diese Mütter fangen an, unter dem Einfluss des Feminismus und Selbstverwirklichung, sich für andere Dinge zu interessieren. Und Religion wird immer uninteressanter. Und so wachsen ganze Generationen heute unter uns, gerade bei der jungen Generation, glaubenslos auf, fern vom Glauben. Ja, sicher, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch einmal eine vorübergehende, ein neues Aufblühen der Kirchlichkeit. Ich habe das selber noch erlebt, wie ich katholisch geworden bin. Um diese Zeit haben die Statistiken ausgewiesen, dass es in Deutschland noch über 50% Kirchenbesuch gab. Und ich selber habe zum Beispiel im Sauerland damals Gemeinden kennengelernt, die praktisch einen 90%igen Gottesdienstbesuch hatten. Aber da gab es auch noch das Wissen, da kann ich mich noch gut erinnern, Frankfurter Hefte zum Beispiel, dass man damals noch wusste, im Dritten Reich waren wirklich die Mächte der Finsternis am Werk. Etwas, was ja zunehmend aus dem Bewusstsein unseres Volkes verschwunden ist. Hitler ist also irgendwo ein Verkehrsunfall. Man muss aufpassen, dass man die Rechten nicht an die Macht kommen lässt. Alles andere ist gut, nur die Rechten sind schlecht, so ungefähr die rechtsgerichteten Rechtsradikalen. Ja, und dann setzte eine weitere unglückliche Entwicklung ein, nämlich mit der 68er Revolution, wo ein Großangriff gegen die Familie begonnen hat und gegen alle gesunden Einstellungen unseres Volkes. Da ist wirklich ein Einfluss des Bösen bis in unsere Gesellschaft wieder gedrungen. Und das Schlimme ist, dass die Medien, die ja in dieser Zeit zunehmend an Einfluss gewonnen haben, denken wir an Ausbreitung des Fernsehens oder neuerdings auch des Internets und so weiter, dass die Medien weitgehend in der Hand von Leuten gekommen sind, die den Unglauben ins Volk getragen haben, die also gegen die Kirche arbeiten. Bis in die neueste Zeit kann man das ja erschreckenderweise verfolgen. Und all das hat natürlich auch die katholischen Gläubigen beeinflusst. Selbst die Kleriker, wir leben ja alle nicht unter einer Käseglocke, dass wir vor diesen Einflüssen geschützt sind. Es kommt alles, schwemmt sich an uns heran und versucht uns vom Glauben wegzubringen. Und deswegen ist es im zunehmenden Maße auch in Deutschland in der katholischen Kirche, dass die jenseitige, unsichtbare Welt, die Welt praktisch des Reiches Gottes, die Welt, aus der Jesus zu uns gekommen ist und von der er Zeugnis gegeben hat, dass die aus unserem Bewusstsein verschwunden ist. Es wird lediglich noch die Diesseitigkeit betont. Ja, gut, Sorge für den Nächsten, wichtig. Aber das erste Gebot lautet ja zunächst einmal, du sollst Gott, den Herrn, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deiner ganzen Vernunft. Und da sagen viele, ja, mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Ja, der Nächste, ja, irgendwie ist ja Gott im Nächsten und insofern liebe ich ihn dann vielleicht doch, wenn ich meinen Nächsten zu lieben meine, aber mit Gottes Liebe selber kann man nichts mehr anfangen. Und so sind so viele Dinge in unserer Zeit zurückgegangen. Die Sorge für den Nächsten, die Sozialarbeit, die steht im Vordergrund und viele, wohl auch unter den Priestern, die sich mehr oder minder als Sozialarbeiter verstehen. Mit Erschrecken habe ich gesehen, dass in der Zeitschrift, die für den Nachwuchs, kirchlichen Nachwuchs herausgegeben wird, früher hat es Wegbereiter geheißen, heute heißt es, glaube ich, der Weg, dass da mal eine Umfrage unter jungen Leuten, die in den kirchlichen Dienst gehen wollen, kam, wo sie ihre Meinung sagen sollten, wie stehen sie zum Gedanken des Missionarischen. Und wo sie ohne Ausnahme alle nur von Entwicklungshilfe gesprochen haben. Und dasselbe hat ja der Papst bei seiner Ansprache in München so sehr herausgehoben, dass wenn ausländische Bischöfe kommen nach Deutschland und wollen Hilfe, materielle Hilfe für Notleidende, dass da sofort die Bereitschaft da ist, Geld zu geben. Aber wenn sie missionarische Projekte haben, ist das Interesse sehr viel geringer. So ungefähr, ja, wieso missionarische Mission, soll man wirklich noch Leute zum christlichen Glauben führen? Hauptsache, wir sorgen dafür, dass es denen so nach dem leiblichen Seite einigermaßen gut geht. Aber dass die Not, die eigentliche Not der Menschen eben nicht der Mangel an materiellen Dingen ist, sondern dass er der Mangel im Geistlichen ist, dass sie Gott aus den Augen verloren haben, das ist bei uns überhaupt nicht mehr bewusst. Das ist oder sehr wenige, die das noch spüren, dass das wichtig ist. Wie gesagt, da sind viele Dinge ins Rutschen gekommen. Man sieht es auch, leider Gottes, an unserer Bischofskonferenz. Soweit ich es beobachten konnte, und ich verfolge das eigentlich ziemlich genau, sind in den letzten Jahrzehnten und wahrscheinlich sogar darüber hinaus zu wichtigen Glaubensfragen kaum noch Stellung genommen worden. Ja, einmal ist also über Mission und auch über Neuevangelisation gegangen, aber das blieb auch ziemlich dabei, dass man also da etwas, einen Text gemacht hat, aber mehr ist, viel mehr scheint mir da nicht passiert zu sein. Aber die Themen, die immer wieder behandelt werden, das sind also soziale Themen, das ist die Arbeitslosigkeit. Man nimmt zu politischen Fragestellung, zu den Asylanten und so einige Themen, wo man auch einigermaßen mit der evangelischen Kirche zusammen vorgehen kann. Aber die eigentlich schwerwiegenden Glaubensthemen, zum Beispiel der völlige Zusammenbruch der Katechese, dass also unsere junge Generation weithin nicht mehr in den Glauben wirklich eingeführt wird, sondern es, ja, man sagt, ach, wir haben doch den Religionsunterricht, ist doch alles in Ordnung. Ja, es ist ja in vielen Fällen leider Gottes nur noch ein Religionskundeunterricht, wo man sagt, ja, es gibt sowas wie Christentum, aber es gibt dann auch natürlich den Islam und es gibt den Hinduismus und es gibt dies und jenes. Und ihr müsst alle wissen, dass es diese Dinge gibt, aber eine Hineinführung zum persönlichen Glauben findet nur noch in Ausnahmefällen statt. Gott sei Dank, ich kenne solche Ausnahmen, wo sich Religionslehrer heute wirklich noch darum bemühen, aber leider Gottes, ja, ich habe das ja auch den Bischöfen schon geschrieben, sie sollten doch mal bitte, sie kommen doch in viele Pfarreien, mit den Ministranten 10 Minuten vorher oder nach dem Gottesdienst sich einmal unterhalten über deren Wissen, ob, wie weit die noch den Begriff Sakramente kennen, ob sie die Sakramente kennen, ob sie die Gebote kennen, ob sie die wissen, die Feiertage. Ich zum Beispiel, wenn ich mit Ministranten spreche und es sagen welche, ja, wir sind heuer gefirmt worden, dann sage ich immer, oh, dann wisst ihr bestimmt genau, was wir am Pfingsten feiern. Es ist kaum ein Ministrant, der gefirmt worden ist, der diese Frage beantworten kann. Man weiß vom Heiligen Geist praktisch nichts mehr. Aber weil eben diese Sehnsucht des Menschen nach der übernatürlichen Welt, selbst der Ungläubige weiß und spürt, dass es diese Welt gibt. Und weil er diese Sehnsucht hat, mit dieser Welt in Berührung zu kommen, deswegen laufen die Menschen in Scharen zur Esoterik, zur Magie, zu Satanismus, Reiki und Pendeln. Und all diese Dinge sind dermaßen im Vormarsch begriffen. Das ist entsetzlich, aber kirchlicherseits sagt man höchstens, ach, diese Dinge, das ist ja alles Einbildung, das findet ja nicht statt, das wissen wir ja ganz genau, aber dass sich dahinter die Mächte der Finsternis verbergen, das ist also weithin nicht mehr bewusst. Die aufklärerischen Thesen Bultmanns, jenes evangelischen Theologen, die sind auch weitgehend heute in die Kirche eingedrungen. Bultmann hat ja gesagt, im Zeitalter der Technik und der Elektrizität können wir an sowas wie böse Mächte oder an Wunder und solche Sachen, diese ganzen übernatürlichen Dinge, können wir heute nicht mehr glauben. Das ist erledigt, das ist eine vergangene Welt. Und ein ähnliches Horn hat ja auch der berühmte Professor Haag aus Tübingen gestoßen, wenn er den Abschied vom Teufel propagiert hat, dass er zu unseren Theologen klar machen wollte, dass es sowas wie eine Gestalt, wie einen Teufel eben gar nicht geben kann. Und es ist für mein Dafürhalten also eine entsetzliche Situation. Der Böse ist in einem Großangriff auf die Kirche begriffen und unsere Theologen sagen weithin, sowas wie den Bösen gibt's gar nicht. Es ist alles psychologisch zu erklären und so weiter. Aber was soll das, dieses Gerede über den Bösen? Und auch im Zusammenhang mit dieser historisch-kritischen Denkungsweise in der Exegese, wo so viele Dinge angezweifelt werden, die Wunder angezweifelt werden und so weiter. All diese Thesen haben also die Priestergeneration der letzten Jahrzehnte ganz stark beeinflusst. Ich werde es nie vergessen, wie nach dem Konzil, da gab es eine Zeitschrift, die hieß Theologischer Digest. Ich habe die regelmäßig gelesen. Ich wollte ja theologisch auf dem Laufenden bleiben, auch wenn ich damals noch gar nicht Priester war. Ich werde nie vergessen, wie da eine Nummer erschienen ist mit der Überschrift Was gilt noch? Und wo man also gesagt hat, wir wissen eigentlich nicht mehr, was von den alten Dogmen heute noch gilt, was wir noch zu Recht vertreten können. Diese Unsicherheit hat sich ganz breit gemacht. Und im Hintergrund all dieser Dinge steht, würde ich es nennen, eine allgemeine Geistvergessenheit heute bei uns. Dass der Heilige Geist und all das, was in diese Richtung ist, dass das weithin aus dem Bewusstsein gestrichen ist. Das war ja schon der Anlass, die Elena Guerra, von der ich in meinem ersten Vortrag schon gesprochen habe, die ja damals an Papst Leo dem 13. geschrieben hat und gesagt hat, das 20. Jahrhundert müsse ein Jahrhundert des Heiligen Geistes sein. Sie stand schon ganz stark damals schon unter dem Eindruck, dass der Heilige Geist in der katholischen Kirche, auch in Italien, zu wenig beachtet würde, dass man ihn gar nicht mehr anruft und dass man seine Bedeutung aus dem Auge verloren hat. Und so hat sich das bei uns heute ja noch viel stärker fortgesetzt, diese Geistvergessenheit. Zum Beispiel weiß man eigentlich nicht mehr, dass die Kirche in Pfingsten aus dem Heiligen Geist geboren ist, dass der Heilige Geist unersetzlich ist für die Kirche, dass die Kirche vom Heiligen Geist geleitet werden muss. Stattdessen ist es allgemeine Denkungsweise, gerade auch in der Kirche, wir sind das Kirchenvolk in dieser Bewegung, Die Kirche ist Menschenwerk. Und früher haben die Menschen das eben so gemacht, wie sie sich's vorgestellt haben. Und heute machen wir es so, wie wir es uns heute vorstellen. Und da dürfen wir dran ändern. Und wenn diese Bischöfe, zum Beispiel der Bischof Müller in Regensburg, sich da dagegen stellt, dann müssen wir dem also irgendwie beibringen. Der verletzt ja ständig das Kirchenrecht. Und wir bestimmen, was in der Kirche heute Recht ist und nicht der Bischof. Ne? Also da werden die Ordnung der Kirche wird da auf den Kopf gestellt. Was man zum Beispiel auch weithin vergessen hat, dass die Kirche inspiriert ist, dass sie das Wort Gottes ist. Stattdessen kommt heute solche Vorstellungen, die kann man ja immer wieder hören und lesen. Ja, die Evangelien, das sind Gemeindebildungen. Die Evangelien sind lange, lange, lange nach Jesus erst geschrieben worden. Da haben die Leute, ja, ganze Generationen liegen da dazwischen. Die haben schon gar nicht mehr gewusst, was Jesus eigentlich getan und gesagt hat. Und dann sind so Legenden entstanden und da hat man Gerüchte aufgegriffen und die hat man schön ausgeschmückt und das ist heute das Evangelium. Und deswegen zum Beispiel, ich habe da selber schon Streitgespräche etwa mit Pastoralassistenten darüber gehabt, auch mit Wundern können wir doch heute nichts mehr anfangen. Was soll denn das? Mir hat mal einer gesagt, Sie sind doch ein gebildeter Mensch, Sie haben doch Naturwissenschaften auch gut kennengelernt. Wie können Sie glauben, dass es sowas wie Wunder geben kann? Jesus hat doch keine Wunder gewirkt. Das war also die Überzeugung. Und ich möchte nicht wissen, wie viele, auch Religionslehrer und so weiter, Theologen und so, heute solcher Meinung sind. Wir hören es ja auch zum Teil in den Predigten, wenn etwa gesagt wird, bei der Brotvermehrung, wo da der kleine Junge da mit seinen paar Fischen und Broten kam und hat die zur Verfügung gestellt, da haben alle Leute ihre mitgebrachten Vorräte ausgepackt, da haben sie untereinander geteilt, da hat jeder dem anderen was gegeben und auf einmal hat sich herausgestellt, es ist genug zum Essen vorhanden gewesen. Lediglich dieser eine Junge, der hat nur den Anstoß gegeben, aber eine Brotvermehrung hat auch nicht stattgefunden. Leute, wo sind wir denn? Ja, auch die Heilungen, dass die nur symbolisch zu verstehen sein, wenn also die Ohren aufgetan werden, ja, damit die Menschen sich, also symbolisch wird angedeutet, sie sollen auf Jesus hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder wenn die Augen aufgetan werden, ja, dass die Menschen also die neue Wahrheit, die Jesus bringen will, erkennen. Aber Heilungen sind doch da nicht geschehen. Man hat völlig vergessen, dass die Missionsmethode Jesu, der Zusammenhang war zwischen der Verkündigung, der Predigt, Reich Gottes ist nah herbeigekommen, und der Zeichen, die bewiesen haben, dass das Reich Gottes tatsächlich nah herbeigekommen ist. Diese Methode, die hat man in der Kirche völlig aus dem Auge verloren. Und wenn zum Beispiel so ein Mann wie Pater Tardif auftritt und genau nach dieser Methode arbeitet, wunderbar den Glauben verkündet und dann vom Herrn gezeigt bekommen, welche Heilungen passieren. Und wenn dann plötzlich Leute aus dem Rollstuhl aufsteigen oder ähnliche Dinge passiert sind, Ohren aufgetan werden und so weiter, Kranke geheilt worden sind, dann sagt man, und ich habe das also gehört, bis von höheren kirchlichen Stellen her, also so einen Mann können wir in Deutschland nicht brauchen. Denn der kommt nicht mehr in unsere Diözese. Das geht einfach nicht. Sowas, das ist ja gegen unsere ganze Theologie. Das ist nicht zu verkraften. Oder auch wenn die Apostelgeschichte, wenn die durchgenommen wird, dann heißt es ja, die junge Gemeinde hat all das idealisiert. Ein Herz und eine Seele, sowas hat es nie gegeben. Die Leute haben sich immer gestritten und werden sich auch immer streiten. Und da wird es einfach alles abstrahiert. So wie es dasteht, hat es also mit Sicherheit nicht stattgefunden. Und dasselbe geht bis in die Priesterausbildung hinein. Die deutschen Rekenten der Priesterseminare haben ein Papier veröffentlicht. Ich habe es mal extra aus dem Internet rausgeholt, um es zu lesen. Es ist ein vielseitiges Papier. Da kommt das Wort Heiliger Geist überhaupt nicht vor. Lediglich einmal steht im so ein bisschen diese Bemerkung in Klammern, ja, bekanntlich weht ja der Geist, wo er will. Aber sonst war das Thema nicht drin. Auch das Thema Heiligung und Heiligkeit ist also weitgehend aus unserem Bewusstsein verschwunden, bis dorthin, dass zum Beispiel eine Hinführung auch wohl in den Priesterseminaren eher nicht stattfindet in dieser Richtung. Ja, ich erinnere mich auch zum Beispiel, dass ich sehr früh gelesen habe, mal zufällig habe ich mal eine Predigtzeitschrift in die Hände gekriegt und da hieß es, ja, über Pfingsten zu predigen, das fällt vielen Pfarrern schwer. Das ist eigentlich die große, diese große Not, wenn das Pfingstfest näher kommt, über was soll ich da reden? Bei mir war es immer genau umgekehrt, nachdem ich in der charismatischen Erneuerung war. Ich hatte so viel Stoff, dass ich immer Schwierigkeiten hatte. Was lasse ich denn weg? Was ist denn das Allerwichtigste, über was werde ich denn sprechen? Ja, man muss sich vor Augen halten, wenn man diese Entwicklung betrachtet, dass die charismatische Erneuerung von Gott belehrt, und ich habe ja ausdrücklich schon im ersten Vortrag gezeigt, sie ist das Werk Gottes und er ist der Wille Gottes, dass er selber diese Bewegung ins Leben gerufen hat. Diese Bewegung sagt in vielen dieser Punkte genau das Gegenteil von dem, was heute weithin in den Köpfen unserer Gläubigen und wie gesagt zum Teil bis in den Klerus hinein rumspuckt. Zum Beispiel, wer die Geisttaufe erlebt hat, dieses Neuerfülltwerden mit dem Heiligen Geist, wenn der an das Neue Testament herangeht, dann spürt er, das ist ein Tatsachenbericht. Diese Dinge haben sich tatsächlich so abgespielt, wie sie da stehen. Hier haben Menschen mit Gott eine Wirklichkeit erlebt und sie haben versucht, das so gut sie das konnten, ins Wort zu bringen. Ich habe ja selber so ein bisschen was erlebt, manche wissen das ja von mir mit dieser nächtlichen Vision 1972. Und ich weiß von daher, wie schwer es ist, solche Erlebnisse adäquat ins Wort zu bringen. Das ist nicht leicht und das ist eine Schwierigkeit schon immer gewesen. Und man kann das ja auch im Einzelnen nachlesen. Wie gesagt, all diese Dinge, auch die Wunder, so wie sie in der Bibel stehen, sind geschehen. Und nicht nur, sie sind damals geschehen, sondern sie sind in der ganzen Kirchengeschichte geschehen. Bis hin zu Pater Pio und viele andere Leute. Wer es wissen will, kann es wissen. Der Pfarrer Schamoni, den habe ich damals auch noch persönlich kennenlernen dürfen, da hat er mal ein wunderbares Buch veröffentlicht, das heißt Wunder sind Tatsachen, wo er lediglich aus den Heilungssprechungsprozessen die Dinge rausgesucht hat. Da wurde ja bei jeder Heiligsprechung mindestens ein Wunder, ein einwandfrei belegtes und beeidetes und bezeugtes Wunder musste vorgelegt werden, was nach dem Tod des Heiligen geschehen ist, damit er heilig gesprochen werden konnte. Aus diesen eidlichen Berichten hat er veröffentlicht, wörtlich die Zeugnisse veröffentlicht. Jeder, der es wissen will, kann es wissen. Aber ich bin überzeugt, dass viele unserer Priester in ihrer Ausbildung von diesen Dingen wenig oder gar nichts gehört haben. Zum Beispiel hat auch die charismatische Erneuerung dann die Charismen als solche wieder entdeckt. Etwas Uraltes, was es in der Kirche ja immer gegeben hat. Und zwar in jener Form, wie sie im 1. Korintherbrief 12 steht. Und nicht nur die aus dem Alten Testament. Aber die sind in der Kirche kaum beachtet worden. Jetzt werden sie auf einmal wieder entdeckt. Jetzt werden sie wieder verstanden. Diese Charismen, das Charisma der Heilung, der Prophetie, der Erkenntnis, der Weisheit, der Unterscheidung der Geister, der Sprachengabe, der Auslegung der Sprachen und wie sie alle heißen. Wie gesagt, noch etwas ist wieder entdeckt worden, was also auch im großen Widerspruch zum Denken unserer Zeit steht. Nämlich, dass es die Mächte der Finsternis real gibt und dass deswegen sowas wie Befreiungsdienst notwendig ist. Bis hin, dass es ja auch überall in der dritten Welt, aber zum Beispiel auch in Unteritalien, sehr häufig notwendig ist, dass wirklich Exorzismen gebetet werden, damit die Leute von solchen bösen Mächten frei werden. Man kann das ja sogar im Video anschauen, im Miriam Verlag, Die Exorzisten, ist ein eigener Film darüber erschienen. Ein Film, der in München im dritten Programm, Fernsehprogramm, bei den Stationen schon mal gezeigt worden ist. Wie gesagt, Jesus hat ja diese Aufträge gegeben und ich muss eigentlich an Jesus und seiner Gottessohnschaft zweifeln, wenn ich diese Aussagen negiere oder als unwichtig betrachte. Er hat gesagt, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wie gesagt, all diese Aufträge hat Jesus seinen Jüngern gegeben und sie sind hinausgegangen. Und bei Markus heißt sie ausdrücklich, und der Herr bestätigte ihre Worte durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Und diese Zeichen will er, dass sie auch heute geschehen, weil die Kirche heute genau in einer Bedrängnis ist, wie damals ganz am Anfang. Wir haben dieselbe Situation, eine Welt des Unglaubens, die mit dem Glauben ringt. Wie gesagt, in Deutschland stoßt die charismatische Erneuerung mit all diesen Positionen weitgehend auf Unverständnis. Im Ausland ist es anders. In Indien beispielsweise hat sehr früh eine große Bekehrungsbewegung eingesetzt. Und schon 1967 haben dort die ersten Leute mit der charismatischen Erneuerung begonnen, fast unmittelbar nachdem dieser erste Ausbruch in Amerika geschehen ist. Und sie haben das vor allem ganz lebendig aufgegriffen. Hunderte von Priestern, die sich da engagiert haben. Und so ist eine große Bekehrungsbewegung in Indien entstanden, sodass die indischen Patres sagen, sie erwarten, dass noch zu ihren Lebzeiten ganz Indien christlich werden wird. Und Kardinal Meisner, der vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren war es wohl, nach Kerala gefahren ist, nach Südindien, um diese Bewegung zu schauen, er war völlig überrascht und sagte, ich wäre besser 10 Jahre früher nach Kerala gefahren, um das kennenzulernen. Zum Beispiel, dass die Exerzitienhäuser bis zu 20.000 Leute pro Monat haben, die sie zum Glauben und zur Erfahrung des Heiligen Geistes hinführen. Die kleinen Exerzitienhäuser, von denen es also sehr, sehr viele in Indien gibt, haben etwa 1.000 Betten pro die sie pro Woche belegen. Wo gibt es in Deutschland auch nur ein einziges Haus, was 1.000 Betten hat und gefüllt wäre, nicht? Und dann hat er auch so gestaunt, dass 90% der Gottesdienstbesuch in Indien bei 90% liegt, dass fast alle Familien täglich wenigstens eine Stunde mit ihren Kindern zusammen beten, dass es pro Jahr 3.000 Priesterberufe und 4.000 Ordensberufe pro Jahr gibt, dass zum Beispiel auch jener Ungehorsam gegen den Papst, der bei uns fast an der Tagesordnung ist, dass der dort unmöglich ist, dass man sehr genau hinhört, was der Heilige Vater sagt. Kardinal Meisner, nachdem er das gesagt hat, hat gesagt, manchen unserer Priester, manchem führenden Leiben möchte ich einmal für 8 Tage ein solches Gemeindeleben wünschen, dass er das mal erlebt, was sich da tut. Und am Schluss seines Interviews, was dann in der Kölner Kirchenzeitung veröffentlicht worden ist, hat er gesagt, ich habe eine starke Ermutigung im Glauben erfahren. Wie gesagt, dieser Aufbruch ist da. Und es wäre so wunderbar, wenn er sich auch bei uns in Deutschland durchsetzen könnte. Zum Beispiel, um wenigstens noch ein Zitat zu bringen, der Pater Rufus Pereira, einer der ganz führenden Leute, vor allem im Befreiungsdienst, er hat folgendes Zeugnis abgelegt. Ich habe das jetzt dieser Tage gerade erfahren. Er sagt, seit ich 1972 mit der charismatischen Erneuerung in Kontakt kam und eine stille Taufe im Heiligen Geist erfuhr, bemerkte ich die große Veränderung in meinem priesterlichen Leben und Dienst. Zum ersten Mal in meinem priesterlichen Dienst begann ich eine unglaubliche Freude an meinem Priestertum zu erfahren. Jesus wurde zum Zentrum meines Lebens. Alles andere, was mir vorher wichtig gewesen war, rückt an die 2. oder 3. Stelle. Ich hatte nur noch eins im Kopf und das war Jesus. Genau auf das kommt es an und das ist auch die Erfahrung, die ungezählt viele in der charismatischen Erneuerung heute gemacht haben. Dass sie wissen, sie sind dazu da, den Willen Gottes zu tun und nicht ihren eigenen Willen. Und dass sie erleben diese Freude am Dienst für den Herrn, dass sie ihr Leben ändern, dass es oft grundlegend verändert wird und dass sie wirklich Jesus an die erste Stelle setzen und dass die anderen Dinge auf einmal unbedeutend werden. Und so ist es schön, dass auch unser heiliger Vater das so deutlich erkannt hat. Gibt es eine ganze Reihe Aussagen von ihm, auch von den früheren Päpsten, die die charismatische Erneuerung begrüßt haben und sie auch immer wieder gefördert haben. Und auch jetzt in der Ansprache an die deutschen Bischöfe, jetzt vor 10 Tagen oder wann das war, sagte der Papst, er wünsche, dass die deutschen Bischöfe voll Liebe auf diese geistlichen neuen Bewegungen zugehen und dass sie sie fördern, weil da wirklich neue Inseln des Glaubens entstehen, Inseln, die wir so dringend brauchen. Und man kann nur wünschen, dass diese Bitte des unseres heiligen Vaters in Erfüllung geht und dass in Deutschland dieser Damm, der die Entwicklung so beengt und behindert hat in der Vergangenheit, dass der durchbrochen wird und dass wirklich eine große Erneuerung und eine große neue Evangelisationsbewegung im Heiligen Geist unsere Priester, unsere Gläubigen, unsere Gemeinden erfüllt. Soweit das, was ich zu diesem Thema heute sagen wollte, und ich freue mich, wenn wir da noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Ja, und vielleicht hören wir ein bisschen Musik jetzt noch.
Warum tut sich die charismatische Erneuerung in Deutschland so schwer? Das ist heute Thema bei Credo. Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf bei München hat die Hintergründe dargelegt, vergleichend eben die Zustände in verschiedenen Ländern, Völkern und wie es eben in Deutschland war. Betrifft aber natürlich auch die anderen deutschsprachigen Länder wie Österreich und die Schweiz, wo es nicht viel anders war. Aber spezifisch hat Dr. Hans-Martin Lochner eben diese Hintergründe dargelegt, eben historische Entwicklungen uns nahegebracht. Die Ursachen dafür waren, dass vieles eben verloren gegangen ist, was den Glauben anlangt im deutschen Volk. Und dass es bis zum heutigen Tage andauert, dass eben ein Verlust des Glaubens spürbar ist und dass die charismatische Erneuerungsbewegung ja nicht ein Spezifikum einer Gruppe an sich ist, sondern einfach das, was auch der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI. Immer wieder so propagiert und einfach immer wieder ermahnt oder ermuntert, oder anregt, dass das Entscheidende ist, dass wir wieder neu durch den Heiligen Geist entfacht werden im Glauben. Darum ist es heute gegangen. Ich darf Sie nun einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir noch ins Gespräch kommen. Wenn Sie zugehört haben und dazu eine Frage haben an Dr. Hans-Martin Lochner oder eine Begebenheit uns mitteilen wollen, für alle Hörerinnen und Hörer, dann können Sie jetzt anrufen im Studio unter 0700 80 85 80 85. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann mit der Vorwahl 0049 700 80 85 80 85. Wenn man die Bedingungen so ins Auge fasst, die dazu geführt haben, dass auch bei den Theologen und zum Teil auch bei den Bischöfen einfach so der rationalistische Geist, der Geist der Aufklärung einfach das diesseitig Betonte ja auch zum Durchschimmern kommt, oder der Glaube, das Tiefere, das Geheimnis immer mehr überdeckt wird durch rationale oder eben pragmatische, organisatorische Dinge, dann könnte man ja schier Angst bekommen oder einfach vielleicht in die Defensive selbst geraten, weil man sich denkt, naja, da haben ja vielleicht manche recht, die da schreiben in den Medien oder propagieren, ja, die Kirche, die katholische Kirche würde ohnehin nicht mehr lange überleben, weil wenn sie sich nicht öffnen würde und modern werden würde, wenn sie sich nicht umgestalte nach modernem Gesicht, dann hätte sie keine Überlebenschance. Ist das nicht eine unbegreifliche Zerreißprobe, Dr. Hans-Martin Lochner?
Naja, diese Vorstellung, dass die Kirche nicht mehr lange überleben würde, die hat sie ja in der Geschichte schon wiederholt gegeben. Der Hitler hat auch gemeint, er könnte die Kirche zumindest nach dem Endsieg dann auch eliminieren. Oder in der Französischen Revolution hat man die Kirche schon abgeschafft. Und es sah auch manchmal in der Kirche schon so trüb aus, allerdings mit einem Unterschied, nämlich dass in diesen schlimmen Zeiten, wo zum Teil zum Beispiel sehr früh, sowohl in der Reformation, aber auch schon in den ersten Jahrhunderten, teilweise die Bischöfe auch in Gefahr geraten waren, die Kirche innerlich zu verlassen, dass das gläubige Volk da war, das sie gerettet hat. Und in unserem Volk, sicher, es gibt immer noch diesen Kern des gläubigen Volks, gerade in der Hörergemeinde vom Radio Horeb sieht man das, aber auch weit darüber hinaus. Und trotzdem, diese breite Volksfrömmigkeit früherer Zeiten, auch im Dritten Reich zum Beispiel, die gibt's nicht mehr. Ich denke mir manchmal, wenn die Angriffe, die gegen die Kirche im Dritten Reich geführt werden, sind, wenn die heute gegen die heutige Kirche gerichtet würden, oh Gott, da sähe es wirklich mit uns schlecht aus. Aber damals war also doch eine starke Widerstandskraft vom Glauben her noch gegeben.
Ich begrüße nun Frau Huber aus dem Landkreis Altötting am Telefon. Grüß Gott, guten Abend.
Grüß Gott, guten Abend. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, Herr Pfarrer Lochner, für diesen herrlichen Vortrag. Meine Seele ist so richtig weich und leicht geworden, weil mich so vieles bedrückt, was ich so um mich herum merke. Ich kann mich bloß nicht so gut ausdrücken, jetzt am Telefon, aber ich möchte Ihnen noch mal ein recht herzliches Vergelt's Gott sagen für Ihre Worte. Vielen, vielen Dank und guten Abend.
Ja, danke für diese Ermutigung. Dankeschön, Frau Huber.
Danke, Frau Huber, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Nun begrüße ich eine Hörerin, die ihren Namen nicht nennen will, in der Sendung. Guten Abend, grüß Gott.
Grüß Gott, ich möchte ein Zeugnis geben. Ich bin seit 73 auch in der charismatischen Erneuerung und ich war 12 Jahre allein in der Pfarrei. Ich konnte niemanden bewegen. Man kannte ja den Heiligen Geist nicht. Und dann habe ich einmal unseren Ortspfarrer mitgenommen zu einem charismatischen Gottesdienst. Und er war nach dem Gottesdienst ganz still und dann habe ich ihn gefragt, wie hat es dir ergangen? Hat er gesagt, bis jetzt habe ich viel Negatives über die Charismatiker gehört. Aber jetzt kann ich nur sagen, was da passiert, wie es da ist, das kann sich ein Priester nur wünschen.
Ja, herzlichen Dank für dieses wunderschöne Zeugnis. Übrigens, ich gratuliere Ihnen, dass es Ihnen gelungen ist, den Pfarrer mitzunehmen. Ich wünschte, dass es häufig möglich wäre, Pfarrer zu solchen Veranstaltungen mitzunehmen. Oder auch wir haben ja auch Seminare und Exerzitien speziell für Pfarrer. Es ist wirklich für jeden Pfarrer gut, das persönlich mal kennenzulernen, so wie es Kardinal Meissner ja auch so positiv empfunden hat, dass er das kennenlernen durfte in Kerala. Also Dankeschön für diese Ermutigung.
Auf Wiederhören. Ich begrüße nun Frau Beck aus Nordrhein-Westfalen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte auch den Herrn Pfarrer Dr. Lochner danken, dass er den Mut hat, die Schwierigkeiten in unserer Kirche so anzusprechen. Ich leide auch sehr darunter. Und mein Mann und ich, wir waren ganz am Anfang schon bei der charismatischen Gemeinde in mehreren Narkosen mit Dr. Mühlen. Und wir sind dann ein bisschen weggegangen, erstens altersmäßig und auch aus anderen Gründen. Was, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich eine Kritik anbringen darf. Das Schlimme ist, diese unmelodischen Lieder, diese und entweder lärmend oder unmelodisch. Bei den ersten Tagungen, wo ich immer bei war, da ist das gar nicht so. Aber jetzt bei Horeb, ich kann ohne Horeb nicht leben. Ich bin ganz dankbar und danke auch dem Herrn, dass es das gibt. Aber so viele Lieder, da muss ich einfach ausschalten, da kann ich nicht mehr beten, da wäre ich aus dem Beten rausgeworfen. Die sind so kitschig. Christlich hat ein ganz frommer Mann zu mir gesagt, diese Lieder, ich sage, ja, sind halt Kinderlieder. 10-mal das Gleiche und die gleiche Melodie. Oder zum Beispiel heute Abend bei der Sendung von Lobpreis. Da, so ein Lärm, da müssen wir ausschalten. Wenn da was geändert werden könnte, oder dass eben die Unterschiede zwischen Sprech und die Phonunterschiede zwischen Sprech und Musik etwas abgemildert würden, dass man es dann vielleicht erträgt. Aber es gibt sogar Lieder von der Frau, die so wunderschön singt.
Adelheid?
Bitte?
Die Adelheid.
Die Adelheid. Aber es gibt Lieder, bei denen ich ausschalte, weil die Melodie eben so unschön ist. Wenn man da was machen kann. Wissen Sie, das ist ja von Amerika rübergekommen. Und da sind Neger-Bestandteile drin und so. Aber ich kann nicht anbeten dabei. Es wirft mich raus. Also ich bitte um Entschuldigung. Ich bin sonst sehr dankbar und für diesen Vortrag heute früh, heute Abend auch.
Danke.
Ja, danke schön. Ja, es ist gut, dass Sie auch an Dr. Mühlen, Professor Mühlen erinnert haben.
Wir waren richtig befreundet dann mit ihm.
Ich auch, ja.
Bitte?
Ich war auch mit ihm befreundet und wir hatten viele Gespräche auch. Ja. Und er hat mir mal gesagt, er hat 4000 Priester bei seinen Veranstaltungen gehabt und hat sie auch in seiner Kartei. Aber bei den allerwenigsten ist etwas weitergegangen in Richtung der Erneuerung und das hat ihm so zu schaffen gemacht, dass er mutlos geworden ist. Leider Gottes ist er kürzlich gestorben.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, er ist.
Aber es ist gut, dass Sie es sagen, das kann ich für ihn beten.
Ja, vielleicht vor 2 Monaten oder so gestorben. Und auch zu den Liedern ein Wort. Ich bin auch sehr musikalisch und freue mich. Ich mache hier jede Woche die Musik, die Sendung mit den geistlichen Musik, Montag von 1 bis 2. Aber ich muss sagen, viele der Lieder sind musikalisch auch gut. Nur mit der Art der Darbietung bin ich nicht immer ganz einverstanden. Ja. Und ich wünschte mir, dass diese sehr schönen Lieder, aber zum Beispiel gerade bei der Adelheid, muss ich sagen, da habe ich eigentlich immer den Eindruck, dass sie sehr schön gesungen werden.
Ja, es war nur kürzlich eins, das habe ich dann auch. Vielleicht bin ich auch zu empfindlich dabei.
Vielleicht auch mal ein. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, gerade weil Sie von Kinderliedern sprechen, ich habe im Religionsunterricht viele von diesen Liedern gesungen, auch bei der Erstkommunion, ganz schlichte, einfache Lieder aus der Erneuerung, dass es bei den Kindern sehr gut ankam und auch bei den alten Leuten. Meine alten Leute sind oft zu mir gekommen und haben gesagt, auch Herr Pfarrer, mach mal wieder mal einen Jugendgottesdienst, wir mögen die Lieder so. Also ein bisschen ist es wohl auch Geschmacksfrage.
Ja, das ist es auch. Das ist es auch. Und ich war früher in Madrigal, gerade der Studentengemeinde und so. Man ist verwöhnt.
Ja. Ja, wunderbar, dass Sie das angesprochen haben.
Ja, Dankeschön.
Danke. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Ich begrüße weiters jetzt Frau Wendrich aus Landshut. Grüß Gott. Guten Abend.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Vielen Dank für den guten Vortrag. Ich möchte jetzt. Ich habe zwei verschiedene Seiten der Charismatiker kennengelernt. Ich selber bin von Kind auf als große Marienverehrerin aufgezogen worden und musste leider vor 12 Jahren oder sowas, 10, 12 Jahren, charismatische Gruppen kennenlernen, die leider die einfach rüberbracht haben, ach, das mit dem ewigen Rosenkranz und einfach die Mutter Gottes so an den Rand gedrängt haben. Also wirklich an den Rand gedrängt, was also einfach ein Muttergottesverehrer, die uns ja zu Jesus hinführt, sehr weh tut. Und da hat es ganz wenig Einklang, ein Miteinander gegeben. Und so ist es nicht nur mir gegangen, sondern einigen von uns, die gerne eigentlich beide Seiten hätten gerne kennengelernt. Und jetzt, vor 4 Jahren sowas, habe ich eine charismatische Gruppe kennengelernt und die im Einklang das sieht. Und leider war das am Anfang, war das früher nicht so, dass man das viel mehr im Einklang genommen hat. Und ich habe das so bedauert und deshalb habe ich mich dann im Corsillo viel mehr zu Hause gefühlt.
Ja, ich freue mich, dass Sie doch mit einer geistlichen Bewegung, wir haben ja eine ganze Reihe, in Kontakt sind. Und das wäre mein Wunsch. Ich glaube auch, dass viele von diesen neuen geistlichen Bewegungen eben wirklich vom Heiligen Geist geleitet sind. Und der ist natürlich im Consilio, der ist im Neokatechumenat und der ist in verschiedenen anderen Bewegungen genauso, Jugend 2000, was es alles gibt. Also insofern bin ich ähnlich wie übrigens unser Heiliger Vater. Ne? Der ist ja auch für alle diese Bewegungen sehr offen. Hat allerdings gesagt, die Kultur vom Pfingsten, die sollte überall aufgegriffen werden. Das wäre sein inniger Wunsch. Ja, was die Marienverehrung betrifft, manche Gruppen sind relativ stark von Freikirchlern beeinflusst. Und ja, bei denen ist natürlich die mit der Marienverehrung in der Regel nicht weit her. Es gibt auch viele andere Gruppen und für mich ist ja ganz klar die Gottesmutter als Braut des Heiligen Geistes. Diese beiden Dinge, die gehören ja irgendwo zusammen, der Heilige Geist und die Gottesmutter. Das kann er ja nicht gegeneinander ausspielen. Und dass das nicht zwangsläufig so ist, sehen Sie am besten an Kardinal Zünens. Der war ein ganz großer Marienverehrer und dann war er der Mann der charismatischen Erneuerung, der vom Papst da beauftragt worden ist, sie also unter seine Obhut zu nehmen und gewissermaßen sie geistlich zu begleiten, was er ja sehr intensiv getan hat. Wie gesagt, das sind keine Gegensätze, aber in manchen, ich möchte mal sagen, das ist auch örtlich verschieden und je nach den Erfahrungen, mit welchen Gruppen Sie zusammenkommen, können Sie die eine und die andere Erfahrung machen. Wir kennen das in München auch, dass es beide Seiten gibt, die ja sich manchmal etwas schwer miteinander tun.
Und das finde ich so schade. Man soll sich im Glauben nicht schwer miteinander tun. Und deshalb war ich so glücklich, als ein indischer Pater voriges Jahr in der Nachbarpfarrgemeinde da war und wir haben Anbetung gehalten die ganze Nacht hindurch und es war so wunderschön und da ist das Charismatische in der Gruppe mit allem anderen vereint, da sind Medjugorje-Fahrer dabei, alles und aber da ist der Geist der Charismatiker auch voll mit drin. Und das ist sowas von schön. Es kann sich gar keiner vorstellen. Und es ist so schade, dass man dadurch, ja, dass man meint, man muss da verschiedene Gruppen machen.
Nicht verschiedene Gruppen, sondern es gibt, nein, nicht Denkensgruppen, sondern es gibt einfach unterschiedliche Einflüsse. Und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft ein Stück bleiben. Wir haben in der katholischen Kirche noch nie eine einheitliche Spiritualität gehabt, die von A bis Z alle gleichermaßen umfasst hat, sondern es war immer so, dass die einen sich stärker in der Richtung entwickelt haben, die anderen in der. Solange das in die Einheit grundsätzlich nicht in Frage gestellt ist, da darf es diese Vielheit schon geben. Nur da, wo sie natürlich sich gegenseitig ausschließen, die verschiedenen Richtungen, da wird die Sache gefährlich und da ist dann auch die kirchliche, ja, das Bischofsamt und das päpstliche Amt gefragt, dass sie das zu verhindern wissen. Ja, danke schön auf jeden
Vielen
Fall
Dank.
Für den
danke.
Hinweis.
Danke, Frau Wendrich, für Ihren Anruf. Ich begrüße eine Hörerin aus Trier. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin aus der Diözese Trier und ich freue mich, dass Sie mal diese Dinge angesprochen haben. Ich habe noch nie jemanden gekannt, der das so klar ausspricht. Ich habe einmal gehört, dass zwei Ordensgeistliche sich unterhalten haben und ich glaube fast, sie haben das provokativ laut gesagt. Das war noch zu der Zeit, als wir glaubten, dass Lazarus von den Toten auferstanden war.
Ja.
Ich habe gedacht, ich träume, aber Sie haben ja die gleichen Erfahrungen.
Ja.
Und alles, was ich da jetzt von den beiden ersten Damen gehört habe, wie wunderschön das gewesen ist, kann ich nur zustimmen. Und dass man auch jetzt mal Gleichgesinnte findet, die auch dieses apostolische, das paulinische Feuer mal wieder zu Gehör bringen, wie diese indischen Patres, das habe ich schon zweimal erlebt. Das ist natürlich für manche einfach zu harte Kost, weil sie vorher gar nichts mehr gehört haben vom Heiligen Geist. Jahrzehntelang. Wer redet noch davon? Unser Enkelsohn, der ist zur Kommunion gegangen, zur Firmung gegangen, der ist bis heute noch nicht zum Beichtvorbereitung, geführt, zur Beichtvorbereitung geführt worden. Meine Tochter hat ihn selber vorbereitet und dann hieß es, ja, da gibt's heute keine Zeit für, bevor die Firmung stattfindet. Dann kann er ja am Pfarrhaus klingeln. Es ist ja alles im Marode.
Also
ich weiß nicht, wo das enden soll. Ich bin auch so unglücklich wie die eine Dame.
Aber ich kann doch sagen, also was ich beobachte, es ist, wenn auch nicht so nach außen so sehr sichtbar, es ist in letzter Zeit ein deutlicher Aufbruch, auch in Deutschland zu spüren, im Ausland sowieso. Aber auch neuerdings in Deutschland sind eine ganze Reihe Leute, die wirklich brennen und die alles dran setzen, ich habe es ja bis in die eigene Familie erlebe ich das ja, die alles dran setzen, um den Glauben wieder auszubreiten. Also der Herr, glaube ich, weiß schon, was er tut und warum er das Ganze so in Bewegung gebracht hat. Wir können nur dankbar sein. Und es hat, bitte, vielleicht, wenn das ein bisschen pessimistisch geklungen hat, was ich gesagt habe, ist kein Grund zu verzweifeln.
Nein,
der Aufbruch ist da.
Aber bei
der
so einem
Aufbruch
Heiligen Vater ja erst recht nicht.
Ja, eben. Wunderbar, dass wir so einen geisterfüllten Heiligen Vater haben. Es ist sehr unglaublich, ja. Ich habe ja schon früher mal erzählt, dass er mich zum Diakon geweiht hat und dass er später mit mir auch über diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gesprochen hat und mich auch immer wieder drin bestärkt hat. Er hat mich sogar ein Drittel meiner Arbeitszeit für die charismatische Erneuerung freigestellt. Also er ist ein Mann, der weiß, worauf es ankommt, aber er ist halt auch als Papst nicht allmächtig. Sondern er ist auf seine Mitarbeiter angewiesen, dass sie auf allen Stockwerken auf ihn hören. Und braucht seine Zeit. Aber es wächst von unten ja viel entgegen.
Ja, ich habe auch jetzt mit Interesse gehört, was er den deutschen Bischöfen gesagt hat.
Genau.
Ich hoffe, dass es bei einigen oder bei den meisten auf guten Boden fällt.
Ja, vor allem hat mir so gefallen.
Wir haben ja nur einige, die man in diese Reihe stellen kann.
Ich möchte
nur
ganz kurz
Leiter.
Auf die Uhr blicken. Ja. Es nähert sich dem Ende zu, die Sendezeit. Aber vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich wollte noch dazu ergänzen,
das hat mich sehr erfreut,
dass der Papst so wunderbar betont hat, dass die Notwendigkeit, dass die deutsche Kirche missionarisch werden soll. Und sie muss es werden und sie wird es werden. Das ist also meine Voraussage.
Ja, hoffen wir das und beten.
Ja, gut. Beten wir dafür.
Vielen Dank.
Danke auch.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ich muss mich nun entschuldigen beim Herrn Dr. Jakob Schleiber aus Regensburg. Es geht sich leider nicht mehr aus. Wir haben schon 2 Minuten überzogen. Ich muss leider Schluss machen für heute bei Credo zum Thema, warum tut sich die charismatische Erneuerung in Deutschland so schwer? Den Vortrag gehalten und gesprochen hat Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf bei München. Ich verabschiede mich am Mikrofon und gebe zurück ins Studio nach München. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.